NDR 1 Welle Nord. Zur Sache.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Paket ausliefern und stehen vor geschlossener Tür, die nur durch Zahlung einer, sagen wir mal, unklaren Gebühr geöffnet wird. Da entstehen horrende Kosten, ganz abgesehen davon, ob die Ware überhaupt noch angenommen wird. Kommt es zu einem harten Brexit, stehen Zölle im Raum und die behindern bekanntlich Geschäfte mit Großbritannien. Und noch eines hat ein harter Brexit zur Folge. Die bisherigen EU-Bürger aus Großbritannien werden plötzlich zu Ausländern. Keine Angst vor dem Brexit, unser Thema heute in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Matthew Wilby. Namens Herr Wilby, er ist gebürtiger Engländer und Vorstandsmitglied bei der Provinzial Nordwest. Dann ist bei uns Ian McNabb, der, noch Bürgermeister der Gemeinde Brunsmark bei Mölln. Und Werner Koopmann von der IHK, er ist seit Anfang März zentraler Ansprechpartner für Brexit-Fragen im Land. Guten Abend.
Guten Abend.
Wollen wir jetzt mal anfangen und ein bisschen nochmal zurückblicken. Fange ich mal mit Ihnen an, Herr Wilby. Was haben Sie damals gedacht, vor 3 Jahren, als dieser Brexit beschlossen wurde?
Ich weiß gar nicht, ob ich damals das Ausmaß verstanden habe. Ich glaube, ich habe fest damit gerechnet, dass man am Ende irgendwie die Kurve bekommt und dass das Ganze irgendwie abgewendet wird. Also ich habe lange den Kopf in den Sand gesteckt und gedacht, das geht irgendwie weg, das Thema.
Und bei Ihnen, Herr McNabb?
Das war kristallklar, dass alle für Remain wählen wird. Und ich konnte das einfach nicht glauben, als ich die Radio gehört habe. Es kann nicht sein, dass die Leute so reagieren. Aber so viele Lügen sind erzählt worden. Was kann man machen?
Herr Koopmann, was bei Ihnen?
Ich habe mich geärgert darüber, dass sehr verrückte Argumente ins Feld geführt wurden für einen Brexit und habe überlegt, die Quittung dafür wird sehr hart sein. Und ich glaube, genauso ist es auch gekommen.
Sie sagen gerade, die Quittung wird sehr hart sein. Sie haben alle unterschiedliche Berührungspunkte mit dem Thema Brexit. Was macht Ihnen denn, Herr Koopmann, am meisten Sorgen?
Es sind vielleicht im Wesentlichen 3 Themen, die auf der Agenda stehen. Zum einen das Thema Logistik, das zweite ist das Thema Management, Verwaltung, Administration und das dritte die Ungewissheit. Beim Thema Logistik ist es so, dass wir bislang ja einen sehr freien Warenverkehr haben. Die Lkw von Dover nach Calais und umgekehrt fahren ohne Kontrollen durch. Im Moment kalkuliert man mit 2 Minuten pro Lkw. Bei einer Testphase hat man mal 4 Minuten insgesamt veranschlagt und damit kilometerlange Staus produziert. Ähnliches passiert auf französischer Seite in der letzten Woche. Da haben einige weniger Zöllner für bessere Arbeitsbedingungen mit Blick auf den Brexit gestreikt und noch dort das gleiche Ergebnis, der Verkehr steht still. Das heißt, ich kann im Fall eines harten Brexit nicht mehr just in time planen. Für die Leute, die frische Ware liefern, für die Leute, die just in time auf das Fließband liefern müssen, wird es tatsächlich schwierig werden.
Über die Schwierigkeiten werden wir ja im Laufe der Sendung dann auch noch sprechen.
Ganz genau. Das zweite ist das Thema Administration, Zölle. Die Briten haben mittlerweile ein Zollregime, aber es ist noch nicht ratifiziert von der Welthandelsorganisation. Da könnte es Klagen geben. Die Innenstaatssekretärin sagt, wir würden ohnehin die ersten Wochen möglicherweise alles durchwinken. Das ist ein Zustand, der ist so nicht haltbar. Und das dritte große Problem ist die Unsicherheit. Worauf soll ich mich vorbereiten? Auf einen harten Brexit, auf einen weichen Brexit?
Die Frage steht hier jetzt seit Wochen oder seit Monaten schon im Raum und gleichwohl ist da immer noch keine Lösung in Sicht.
Nein, es heißt immer noch so, die EU, auch die Bundesregierung und die Landesregierung, alle planen nicht in den harten Brexit hinein. Überall werden Notfalllösungen erarbeitet, die jetzt auch schon so weit gediehen sind, dass sie greifen können, aber tatsächlich ist es ungewiss. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wenn wir britische Ware heute in Deutschland verarbeiten, ist es so, dass sie dann EU-Ware ist. Die britische Ware, die heute schon in Deutschland ist, soll, so möchte es die Kommission, im April gelten als Nicht-EU-Ware. Darauf können sich die Unternehmer nur schwierig vorbereiten, weil zurzeit noch Monitor anhängig sind von der Bundesregierung. Insoweit ist es sehr schwer, die sehr arbeitsteilige Wirtschaft in Europa auf dem Niveau weiter aufrechtzuerhalten.
Herr Wilby, England ist eigentlich eine der ältesten Demokratien in Europa. Überrascht Sie da das politische Chaos, was dann auf einmal entstanden ist?
Ja, sehr. Und ich muss auch zugeben, ich bin sehr, sehr enttäuscht, wie sich der Brexit jetzt auch dargestellt hat in den letzten Monaten. Wie ich eingangs gesagt hatte, ich habe ganz sicher gedacht, es wird schon ein gutes Ende nehmen. Irgendwelche Leute hinter den Kulissen, schlaue Leute werden schon überlegt haben, wie man die Kurve bekommt, weil das, was man natürlich befürchten muss am Ende, ist wirklich Chaos. Nur leider ist im Moment kein gutes Ende in Sicht. Insofern, ich bin schon sehr enttäuscht und ich habe das Gefühl, dass die Ideologie der einzelnen Personen viel mehr zählt als das Interesse auch des gesamten Landes. Ich glaube, gerade auch die parteipolitischen Überlegungen spielen eine viel größere Rolle als die Frage eigentlich, was ist gut für Großbritannien. Das finde ich erschreckend. Ja.
Herr McNabb, der harte Brexit war immer das Damoklesschwert, was über dieser ganzen Diskussion schwebte. Das scheint ja nun tatsächlich eine realistische Option zu werden. Ja, haben alle Seiten da zu lange die Augen verschlossen und gesagt, so wie Herr Wilby es eben auch schon gesagt hat, nur wird schon irgendwie nochmal werden?
Die haben mit einem Schachbrett gespielt im Regierungsviertel, die nur auf Schachmatt ausgespielt ist bis jetzt. Die haben kein Gewinnkanäle ausgesucht. Und das kann ich nicht verstehen, warum.
Sie persönlich damals, haben Sie gedacht, auch noch, damals noch gesagt, okay, das wird sich schon lösen, ich mache mir da jetzt erstmal noch keinen Kopf?
Nee, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich bin seit 11 Jahren Bürgermeister, ich habe einen Top-Gemeinderat und ein sehr gutes Amt. An die System läuft sehr gut für uns. An daher, ich habe überhaupt keine Angst. Ich kann ein bisschen mich zurückziehen. An daher, ich bin zuversichtlich.
Ich hatte eben schon mal gesagt, meine drei Studiogäste sind auf unterschiedliche Weise vom Brexit betroffen. Zunächst mal die Frage an Herrn McNabb. Sie sagten das eben schon, Sie sind seit 11 Jahren Bürgermeister von Brunsmark. Wie sind Sie eigentlich nach Schleswig-Holstein gekommen?
Ich habe für einen Hamburger Firma gearbeitet, wo ich eigentlich Teilhaber war. Und wir haben zwei Pferde in Hamburg gehabt. Und dann haben wir in Wentorf AS ein Haus gefunden, wo wir Pferde unterbringen konnten. Und von dahin, dann kam ein Kumpel von mir, auch ein Teilhaber von der gleichen Firma, aus Luxemburg zurück. Und wir haben dann zusammen auf dem Land für seine drei Kinder, und ich und meine damalige Frau, ein Haus gesucht. Und dann haben wir diese wunderschöne alte Schule in Brunsmark gefunden.
Ist das eine ja hier so anzukommen? Das andere ist ja natürlich eine Frage, wenn ich jetzt als Schotte hier bin, habe ich ja vielleicht auch mal andere Pläne gehabt, dass ich auch wieder zurückgehe. Was hat Sie dazu bewogen zu bleiben und vor allem, was hat Sie dazu bewogen, dann in die Kommunalpolitik zu gehen?
Hier zu bleiben war ganz einfach, weil ich habe fast ganz Deutschland gesehen. Sogar Ostdeutschland haben wir getourt früher, als ich Tontechniker war in den 70er Jahren. Und für mich, Lauenburgische war immer für mich die schönste Ecke, die ich kannte. Berlin nicht weit weg, Hamburg vor die Tour, Lübeck, Kiel und Ostsee, Elbe, wunderbare Ecke. So daher, das war überhaupt kein Problem, hier zu bleiben. In die Politik zu gehen, war einfach mein Interesse im Dorf und ich habe den Vorteil, ich wohne außerhalb des Dorfes. Mhm. So, ich habe mich nicht in die Innereien des Dorfes mischen müssen. Ich konnte mich aus der Klickführung raushalten. Diese Klickführung übrigens gibt es bei uns nicht mehr, Gott sei Dank.
Herr McNabb, Sie müssen ja jetzt Ihr Amt niederlegen. Ob geregelter Brexit oder harter Brexit ist eigentlich völlig egal. Passives Wahlrecht und aktives Wahlrecht erlischt. Hat der Kreis Ihnen da offiziell eine Mitteilung geschickt?
Ich habe eine offizielle Mitteilung bekommen, dass am 29. ist, okay, vom Beamtendeutsch übersetzt, Schicht im Schacht.
Okay. Tut Ihnen da irgendwas besonders leid, mal unabhängig davon, dass es eine absurde Regelung ja ist und eine absurde Folge ist, tut Ihnen da irgendwas leid, dass Sie das nicht weitermachen können?
Zum Teil, ja. Ich hätte eine Sache gerne durchgezogen und das ist unser Celtic Summer Day am 17. August in Brunsmark mit irisch und schottische Gruppen. Das hätte ich gerne zu Ende gemacht.
Aber der wird doch trotzdem stattfinden.
Oder? Der wird stattfinden. Der wird auf jeden Fall stattfinden.
Das ist schon mal schön. Herr McNabb, Sie wollen keine deutsche Staatsbürgerschaft. Warum nicht?
Ich bin fast 70 Jahre Schotte und ich will es einfach bleiben. Und ich will nicht die ganze Stress, ich bin zu faul, um irgendwelche Stress auf mich jetzt anzunehmen.
Ja, Herr Wilby, bei Ihnen ganz anders. Sie leben auch seit Jahren in Deutschland, haben den britischen Pass und haben jetzt doch noch schnell einen Einbürgerungstest gemacht. Warum?
Ja, ich habe auch lange gebraucht, um mich zu dem Schritt auch durchzuringen, weil es eben 30 Jahre lang nicht bedeutend war. Ich glaube, es gibt zwei Beweggründe, die sind aber für mich vielleicht nicht gleichgewichtig. Ich glaube, der wichtigste Grund ist die Unsicherheit. Alles, was mir lieb und teuer ist, ist hier in Deutschland. Ich habe hier eine Existenz aufgebaut und ich möchte nicht in eine Situation kommen, wo die politische Situation in Deutschland anders wird und ich dann mir Sorgen machen muss um meinen Status. Insofern habe ich mich deswegen auch zu dem Schritt entschlossen. Aber es ist auch ein Stück Protest. Ich bin sehr verärgert über das, was in meiner Heimat gerade passiert. Auch frustriert, auch sehr stark. Und das war für mich auch ein Entschluss zu sagen, jetzt mach das endlich mal. Auch aus dem Grund, dass ich wirklich sehr, sehr enttäuscht bin mit dem, was gerade auch in meiner Heimat auch abgeht. Und ich habe nicht vor, wieder nach Großbritannien zu gehen. Das sollte man sicherlich nie ausschließen. Aber ich fühle mich hier sehr, sehr heimisch und habe gedacht, dann ist es nur konsequent, auch dann den Schritt auch zu gehen.
Herr Wilby, für den Einbürgerungstest mussten Sie auch einen Sprachtest machen, wo Sie jahrzehntelang hier leben. Wie war das für Sie?
Na, ich möchte jetzt niemanden jetzt im Kreis Plön jetzt in Schwierigkeiten bringen, aber als ich bei einem netten jungen Mann im Kreis Plön war, wir haben uns bestimmt eine halbe Stunde unterhalten, dann kam er an die Stelle, Sprachtest, und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und dann hat er gesagt, okay, Sie können es. Wir hatten wirklich also intensiv uns unterhalten und dann hat er mir dann sozusagen den Sprachtest erlassen. Insofern, das waren so ein bisschen so Fake News aus Heide. Ich war am Freitag dort zum Wissenstest. Das ist aber am Samstag gesendet worden in Verbindung mit dem Sprachtest. Und deswegen klang es so, als war ich auch am Samstag zum Sprachtest. Aber Gott sei Dank habe ich das nicht machen müssen. Zumal es 8 Uhr am Samstagmorgen in Heide war. Das war auch Grund, eigentlich dann gut Deutsch zu lernen.
Mal unabhängig davon, sind Sie trotzdem jetzt in irgendwelche bürokratischen Mühlen geraten?
Ja, wobei das ging auch. Ich glaube, das viel größere Problem war erstmal die Überwindung. Ich musste eine ganze Menge Unterlagen dann vorlegen, aber das sind schon Unterlagen, die man eigentlich in der Regel dabei hat, also Lebenslauf und Arbeitsvertrag und solche Sachen. Ich habe so ein paar Termine dann auch dann bei der Ausländerbehörde. Ich musste tatsächlich dann zum Wissenstest, was ja eher lustig war. Aber ich bin jetzt eigentlich so weit durch. Ich warte jetzt auf das Ergebnis und wenn das Ergebnis dann da ist und ich bestanden habe, dann werde ich das dem Kreis Plön melden. Und dann hat mir der Beamte versprochen, er hält das mal fest und dann gelte ich sozusagen als vor dem Brexit schon irgendwie eingebürgert und dann kriege ich dann sogar die doppelte Staatsbürgerschaft.
Noch jetzt, weil es noch vor dem
Brexit ist. Genau, das ist das Ziel, im Prinzip vor Ende März durch zu sein.
Ja, Herr Kuppmann, der Brexit ist seit Jahren beschlossene Sache. Jetzt sind Sie vor 10 Tagen benannt worden, offiziell von der Landesregierung als Koordinator für die Brexit-Fragen in Schleswig-Holstein. Ist es nicht eigentlich ein bisschen spät gewesen?
Neu an dieser Nachricht ist, dass wir eine neue Bezeichnung dafür gefunden haben. Tatsache ist, dass wir im Kreis der Taskforce Brexit, die der Wirtschaftsminister eingerichtet hat, schon seit Monaten, seit Jahren arbeiten zur Vorbereitung auf das, was kommt. Und wir haben uns jetzt enger zusammengeschlossen, tauschen uns aus, lesen die Texte, die wir in den jeweiligen Büros haben, auch für die anderen mit, sorgen dafür, dass die Information noch besser kursiert. Und das ist eine funktionierende Einrichtung, mit der wir bereits einige Informationen, die wichtig sind für die Unternehmen, haben produzieren können. Beispielsweise wissen wir heute schon, dass es möglich sein würde, gäbe die Landesregierung verbilligte Liquiditätsdarlehen für den Fall, dass tatsächlich jemand wegen des Brexit in Zahlungsschwierigkeiten geriete.
Auch nochmal an Sie die Frage, ist es nicht so, dass manche Probleme hausgemacht werden, indem man wirklich zu lange sie ausgesessen hat, in der Hoffnung, der Brexit wird doch noch verhindert?
Nein. Der Austrittsvertrag liegt auf dem Tisch, der ging durch das britische Parlament und ist durchgefallen. Ich gebe zu, ich würde dann meinen, dann wird er zur Seite gelegt und es kommt ein neuer. Es kam jetzt kein neuer. Diese Techniken sind mir bislang auch ein wenig fremd gewesen, aber es gab nichts, auf was man sich alternativ hätte vorbereiten sollen, außer auf diesen Austrittsvertrag. Und das No-Deal-Szenario ist etwas, mit dem wir uns jetzt natürlich sinnvollerweise beschäftigen müssen. Aber was am Dienstag passiert, auch das wissen wir nicht.
Derzeit sind die Ängste und Verunsicherungen vor allem vor einem harten Brexit sehr groß. Und alle hoffen, dass der Ausstieg doch noch geregelt gelingt. Das hat ein bisschen den Anschein, dass der geordnete Brexit kaum Auswirkungen auf Schleswig-Holstein hat. Herr Kuppmann, ist das so?
Auch der geordnete Brexit wird Auswirkungen haben. Insgesamt läuft ein Brexit-Zug und es ist nicht für jede Frage entscheidend, ob es nun einen harten oder einen weichen Brexit gibt. Bei einem weichen Brexit, also bei einem Austritt mit Vertrag, ist es so, dass für 21 Monate bis Ende 2020 alles bleibt, wie es ist. Die Briten scheiden aus der Europäischen Union aus, werden aber von der Union behandelt, als seien sie Mitglied. Sie genießen die gleichen Rechte, sie haben aber auch die gleichen Pflichten, inklusive Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Offen ist noch, was denn die Freihandelspartner der Europäischen Union machen. Die Briten profitieren ja wie andere 27 Mitglieder von etwa 40 Freihandelsverträgen.
Also mit Nicht-EU-Staaten.
Mit Nicht-EU-Staaten. Japan haben wir jetzt jüngst abgeschlossen, Korea, Kanada. Und es ist noch offen, ob denn die Briten weiter Zugang haben zu diesen Freihandelsabkommen. Diese Entscheidung liegt bei den Japanern, bei den Koreanern, bei den Kanadiern. Und auch für uns, das ist wichtig, ich hatte es vorhin schon gesagt, es ist wichtig, ob die britische Ware weiter als europäische Ware gilt oder nicht. Wenn nicht, erreichen wir mengenmäßig einige Quoten nicht beim Zusammenbau von Maschinen. Das heißt, dass wir dann möglicherweise Zollvorteile in Kanada nicht in Anspruch nehmen können. Also ändert sich eine ganze Menge. Und das Entscheidende ist, aus heutiger Sicht, dass wir weitere 21 Monate vor uns haben, von denen wir nicht wissen, was genau passiert. Geht der Streit in Großbritannien so weiter wie bisher, dann habe ich keine große Hoffnung, dass wir binnen 21 Monaten einen Vertrag für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Großbritannien produzieren können. Und das würde bedeuten, dass sich in dieser Zeit die Unternehmen tatsächlich Gedanken machen, ob man sich das antun muss.
Ich habe die Frage an unsere Gäste hier, die aus Schottland bzw. England bei uns sind. Herr Wilby, geregelter Brexit, wäre das weniger Stress für Sie?
Also ich glaube, für mich persönlich ist das überhaupt kein Wunschkonzert in dem Punkt. Ich möchte gar nicht, dass die EU verlassen. Ich bin 100% überzeugt, die EU braucht Großbritannien und das weiß die EU. Und ich glaube, Großbritannien braucht auch die EU, so ist es. Und deswegen ist für mich völlig egal, ob hart, weich oder mittel. Ich glaube, jedes Szenario, was am Ende mit einem Austritt dann am Ende steht, ist falsch. Deswegen.
Also. Herr McNabb, für Sie persönlich würde das einen Unterschied machen, ob geregelt oder ungeregelt? Ich meine, die Sache mit der passiven und aktiven Wahl ist ja so oder so dieselbe.
Nee, wo ich richtig Angst habe, geregelt oder ungeregelt, ist die Auswirkung für Schottland. Weil wenn Schottland nicht mehr in die EU ist, als Teil von Großbritannien, dann ist erheblich das Risiko, dass ein neues Referendum in Schottland stattfinden, an das Schottland das Großbritannien auseinanderbricht und Schottland independent wird. Das geht gar nicht. Das ist für mich ein absoluter Horror.
Aber auszuschließen ist das ja auch nicht.
Leider nicht.
Herr Kuppmann, wie hilflos sind denn die Unternehmen, die sich bis jetzt so an Sie gewandt haben?
Sie sind nicht hilflos. Sie haben Fragen, die wir versuchen, gemeinsam zu lösen. Darunter auch sehr vernünftige Fragen, wie beispielsweise würde denn eine Hermes-Bürgschaft auch für Großbritannien gelten, weil es jetzt neuerdings politische
vielleicht erklären Sie mal kurz
Risiken geben könnte. Ja, die Hermes-Bürgschaft, das ist die Bürgschaft der Bundesregierung, die einspringt für den Fall, dass Investitionen, die im Ausland getätigt wurden, verstaatlicht werden. Mhm. Das ist die sogenannte Hermes-Bürgschaft und also, sie sind nicht hilflos. Da, wo es Möglichkeiten gibt, sich vorzubereiten, das passiert, sei es bei dem Aufbau von Lagerbeständen in Großbritannien oder auch hier, sei es bei der Findung von neuen Routen, sei es auch bei der Erkenntnis über die Frage, was muss ich eigentlich tun, wenn die Briten wirklich draußen sind. Viele Unternehmen haben bislang nur Handel im Binnenmarkt. Diese Unternehmen müssen sich vorbereiten auf Zolltarife, auf Zolltarifnummern, auf Identnummern. Sie müssen die Technik kennen, sie müssen den Zollkodex kennen. Hier haben wir im Kreis der IHKs in Norddeutschland viele Veranstaltungen angeboten. Wir sind täglich in Beratungsgesprächen. Das, was getan werden kann, wird getan. Am Ende bleibt immer die Frage, was passiert jetzt? Auf was soll ich mich vorbereiten? Und ich glaube, dass wir binnen weniger Wochen nach einem harten Brexit und selbst auch in der Phase eines geregelten Brexit mehr Fragen haben werden zu alternativen Absatz- und Bezugsmärkten als zum Brexit selbst.
Derzeit sind die Ängste und Verunsicherungen vor allem vor einem harten Brexit sehr groß und alle hoffen, dass der Ausstieg doch noch geregelt gelingt. Das hat ein bisschen den Anschein, dass der geordnete Brexit kaum Auswirkungen auf Schleswig-Holstein hat. Herr Kuppmann, ist das so?
Auch der geordnete Brexit wird Auswirkungen haben. Insgesamt läuft ein Brexit-Zug und es ist nicht für jede Frage entscheidend, ob es nun einen harten oder einen weichen Brexit gibt. Bei einem weichen Brexit, also bei einem Austritt mit Vertrag, ist es so, dass für 21 Monate bis Ende 2020 alles bleibt, wie es ist. Die Briten scheiden aus der Europäischen Union aus, werden aber von der Union behandelt, als seien sie Mitglied. Sie genießen die gleichen Rechte, sie haben aber auch die gleichen Pflichten, inklusive Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Offen ist noch, was denn die Freihandelspartner der Europäischen Union machen. Die Briten profitieren ja, wie andere 27 Mitglieder, von etwa 40 Freihandelsverträgen.
Also mit Nicht-EU-Staaten.
Mit Nicht-EU-Staaten. Japan haben wir jetzt jüngst abgeschlossen, Korea, Kanada. Und es ist noch offen, ob denn die Briten weiter Zugang haben zu diesen Freihandelsabkommen. Diese Entscheidung liegt bei den Japanern, bei den Koreanern, bei den Kanadiern. Und auch für uns, das ist wichtig, ich hatte es vorhin schon gesagt, es ist wichtig, ob die britische Ware weiter als europäische Ware gilt oder nicht. Wenn nicht, erreichen wir mengenmäßig einige Quoten nicht beim Zusammenbau von Maschinen. Das heißt, dass wir dann möglicherweise Zollvorteile in Kanada nicht in Anspruch nehmen können. Also ändert sich eine ganze Menge. Und das Entscheidende ist, aus heutiger Sicht, dass wir weitere 21 Monate vor uns haben, von denen wir nicht wissen, was genau passiert. Geht der Streit in Großbritannien so weiter wie bisher, dann habe ich keine große Hoffnung, dass wir binnen 21 Monaten einen Vertrag für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Großbritannien produzieren können. Und das würde bedeuten, dass sich in dieser Zeit die Unternehmen tatsächlich Gedanken machen, ob man sich das antun muss.
Ich habe die Frage an unsere Gäste hier, die aus Schottland bzw. England bei uns sind. Herr Wilby, geregelter Brexit, wäre das weniger Stress für Sie?
Also ich glaube, für mich persönlich ist das überhaupt kein Wunschkonzert in dem Punkt. Ich möchte gar nicht, dass die EU verlassen. Ich bin 100% überzeugt, die EU braucht Großbritannien und das weiß die EU. Und ich glaube, Großbritannien braucht auch die EU, so ist es. Und deswegen ist für mich völlig egal, ob hart, weich oder mittel. Ich glaube, jedes Szenario, was am Ende mit einem Austritt dann am Ende steht, ist falsch. Deswegen.
Also. Herr McNabb, für Sie persönlich würde das einen Unterschied machen, ob geregelt oder ungeregelt? Ich meine, die Sache mit der passiven und aktiven Wahl ist ja so oder so dieselbe.
Nee, wo ich richtig Angst habe, geregelt oder ungeregelt, ist die Auswirkung für Schottland. Weil wenn Schottland nicht mehr in die EU ist, als Teil von Großbritannien, dann ist erheblich das Risiko, dass ein neues Referendum in Schottland stattfinden, an das Schottland Großbritannien auseinanderbricht und Schottland independent wird. Das geht gar nicht. Das ist für mich ein absoluter Horror.
Aber auszuschließen ist das ja auch nicht.
Leider nicht.
Herr Kuppmann, wie hilflos sind denn die Unternehmen, die sich bis jetzt so an Sie gewandt haben?
Sie sind nicht hilflos. Sie haben Fragen, die wir versuchen gemeinsam zu lösen. Darunter auch sehr vernünftige Fragen, wie beispielsweise, würde denn eine Hermesbürgschaft auch für Großbritannien gelten, weil es jetzt neuerdings politische Risiken,
vielleicht erklären Sie mal kurz Hermesbürgschaft.
Risiken geben könnte. Ja, die Hermesbürgschaft, das ist die Bürgschaft der Bundesregierung, die einspringt für den Fall, dass Investitionen, die im Ausland getätigt wurden, verstaatlicht werden. Mhm. Das ist die sogenannte Hermesbürgschaft. Und also, Sie sind nicht hilflos. Da, wo es Möglichkeiten gibt, sich vorzubereiten, das passiert, sei es bei dem Aufbau von Lagerbeständen in Großbritannien oder auch hier, sei es bei der Findung von neuen Routen, sei es auch bei der Kenntnis über die Frage, was muss ich eigentlich tun, wenn die Briten wirklich draußen sind.
Egal welche Art von Brexit es wird, das Ausscheiden der Briten aus der Union wird nicht ohne Folgen in Schleswig-Holstein bleiben, haben wir eben schon ein bisschen gehört von Herrn Kupmann. Immerhin liegt das Vereinigte Königreich insgesamt in Deutschland auf Rang 4 der deutschen Exportländer, bei den Importen auf Platz 11. Der Außenhandelsüberschuss ist immens und liegt nur knapp unter dem mit den USA. Ja, und damit ist also das Vereinigte Königreich ja ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und auch für Schleswig-Holstein. Herr Kupmann, was sind denn so die Bereiche? Welche Rolle spielt der Handel mit Großbritannien für welche Unternehmen?
Wir haben auffällig starke Zahlen im Bereich Maschinenbau, Chemie, Pharmazie und mit etwas Abstand im Bereich Nahrungs- und Futtermittel. Und hier sind die Unternehmen unterschiedlich hart betroffen. Bei Nahrungs- und Futtermitteln ist es so, dass wir natürlich gucken müssen, wie sind die Zollabwicklungen? Kann ich frische Ware noch pünktlich auf die Insel bringen oder von dort beziehen? Beim Thema Chemie haben wir eine andere Frage. Gilt dort später auch noch die EU-Umweltrichtlinie REACH oder gibt es andere Verfahren, mit denen man sich auseinandersetzen muss? Das sind ganz wichtige. Das gleiche gilt auch für die Pharmazie übrigens. Und beim Maschinenbau ist auch die Frage, welche Standards werden künftig gelten in Großbritannien? Und hierauf sich heute genau vorzubereiten, ist schwierig. Das trägt zur Verunsicherung bei und auch zu der Frage, welche Rolle wird künftig Großbritannien spielen? Wenn Sie vorhin die Positionen 4 und 11 erwähnt haben, die die Briten für die Bundesrepublik spielen auf der Handelsskala, ist auch richtig, dass sie 2 Jahre zuvor noch die Positionen 3 und 8 hatten. Und für Schleswig-Holstein gilt genau das Gleiche. Wir hatten Schleswig-Holstein ist für uns heute der Außenhandelspartner Nummer 5 mit fallender Tendenz. Wir haben auch erhebliche Einbußen zu verzeichnen bei Exporten und auch bei den Importen, während wir gleichzeitig mit den anderen EU-26-Staaten Zuwächse verzeichnen. Man sieht also hier auch schon, dass die Gedanken zu der Frage, wie eng soll es künftig bleiben, doch sehr weit gediehen sind.
Herr Kupmann, gibt es eigentlich schon Unternehmen in Schleswig-Holstein, die tatsächlich in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten oder ins Trudeln geraten sind?
Nein, nicht wegen des Brexit. Nicht wegen des Brexit. Es gibt Unternehmen, die sich tatsächlich Gedanken machen, wie sie die bisherige arbeitsteilige Relation zu Großbritannien weiter aufrechterhalten wollen. Aber es gibt tatsächlich keine Ausfälle. Ein Gedanke ist vielleicht noch ganz wichtig. Die Frage, wie wir künftig mit Großbritannien Handel treiben, ist nicht eine Frage, die wir alleine entscheiden. Der Umsatz mit Großbritannien verläuft nur teilweise direkt. Ansonsten ist es sehr arbeitsteilig organisiert. Das heißt, wenn wir liefern an die Franzosen, an die Niederländer, wissen wir manchmal gar nicht, dass das Endprodukt nach Großbritannien geht. Und wenn der Niederländer oder der Franzose die Lust verliert an Großbritannien, dann geht die Kette zurück und dann haben auch wir ein Problem. Das heißt, das, was wir heute erleben mit dem Brexit, egal wie er ausgeht, ist ein sehr dynamischer Prozess. Es ist wie ein Tischtuch, was Sie ausbreiten. Sie ziehen irgendwo und alle sind betroffen.
Herr Wilby, Sie machen ja nicht jetzt zu Ihrem Beruf, Sie machen ja jetzt nicht unbedingt Handel, aber Sie sind ja im Dienstleistungssektor, mal insgesamt losgelöst von der Provinzial Nordwest, für die Sie tätig sind im Dienstleistungssektor. Welche Konsequenzen sehen Sie da eigentlich durch den Brexit?
Ja gut, eben vielleicht nicht losgelöst von der Provinzial. Ich glaube nämlich, wir haben keine direkten Handelsbeziehungen dann nach England. Aber was man schon feststellen muss, wir legen 25 Milliarden Euro für uns und für unsere Kunden an. Und wenn durch den Brexit, vor allem durch den harten Brexit, es zu Turbulenzen an den internationalen Börsen kommt, dann sind wir natürlich auch dann zumindest auch betroffen. Insofern hat es schon mindestens mittelbar für uns eine Wirkung, aber unmittelbar nicht.
Herr Kuhmann, Sie haben es eben schon mal gesagt, es soll ja inzwischen Hamsterlager geben von verschiedenen Unternehmen, ich nenne die jetzt mal so. Das heißt, viele Leute, zumindest gerade auch bei Maschinenbau und bei anderen Geräten, schaffen jetzt noch ihre Ersatzteile und Zubehör rüber nach England, haben dafür Hallen angemietet. Umgekehrt gibt es das aber auch, dass hier englische Unternehmen Hallen anmieten, um da sich schon mal vorzubereiten. Das heißt, um mal so einen Puffer zu schaffen. Ist das so?
Das ist so, ja. Das findet im Kleinen statt, aber auch im Großen, ganz genau.
Herr McNabb, ganz privat, beziehen Sie noch beispielsweise bei Lebensmitteln britische Produkte oder so?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gewisse Sachen, die wahrscheinlich sehr bauernbezogen sind. Zum Beispiel Black Pudding, das ist so eine Art Blutwurst.
Ja, gebraten.
Und sowas. Und ich habe immer Angst, dass wenn das nicht mehr so importiert werden kann, wie es öfters ist mit neue Grenzen, zum Beispiel Fleischprodukten sind blockiert oder sowas ähnliches. Und diese andere, ja, Spezi-Produkte, dass man genießt, das würde mich sehr treffen.
Und da ist die Grützwurst für Sie keine Alternative in Schleswig-Holstein?
Nee, und ganz besonders nicht schwarz-sauer.
Okay. NDR1, Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich alles um den Brexit. Wer aus Großbritannien importiert, da haben wir eben schon drüber gesprochen, hat teilweise bereits schon gehamstert, seine Lager mit Produkten aufgefüllt. Deutsche Unternehmen wiederum, die beispielsweise Ersatzteile für Produkte exportieren, haben in Großbritannien zusätzliche Lagerflächen angemietet, damit der Handel und vor allem die Reparatur bei Reklamationen nicht ins Stocken gerät. Neben den Unternehmen hat der Brexit aber auch Auswirkungen auf uns normale Bürger. Herr Wilby, worauf stellen Sie sich ein, wenn Sie demnächst eigentlich wieder mal nach England fahren wollen?
Ich habe es im Moment nicht vor, aber es kann in der Tat auch wieder passieren. Also was mir Sorge gemacht hatte, war die Frage, wie es mit der Einreise, wenn ich wiederkomme. Also wenn ich irgendwie aus England wiederkomme, irgendwie, dann muss ich mich möglicherweise in eine andere Schlange auch stellen. Und wenn man das irgendwie beobachtet hat in der Vergangenheit, dann ging natürlich die EU-Schlange immer bedeutend schneller als die Nicht-EU-Schlange. Aber ansonsten, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich mit dem Thema nicht so viel befasst. Ich bin ja selten inzwischen in England und eigentlich mein Lebensmittelpunkt ist hier. Insofern ist für mich eigentlich viel wichtiger, was eigentlich hier in Deutschland passiert. Also das ist für mich eigentlich im Alltäglichen deutlich, deutlich wichtiger. Ich werde bestimmt trotzdem noch. Also ich bin ein großer Fan von dem Heimatland von Herrn McNabb. Bin sehr viel auch in Schottland, habe auch einen Teil meiner Familie wohnt auch dort. Insofern habe ich jetzt nicht vor, irgendwie das gänzlich zu boykottieren. Aber im Moment muss ich erstmal meinen Frieden mit dem Ganzen erstmal machen.
Herr McNabb, Sie sind gerade schon angesprochen worden. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie kriegen doch sicherlich auch noch Besuch aus Schottland oder Sie fahren auch hier und da auch nochmal dahin.
Ja, wir fahren jedes Jahr sowieso nicht nur so spontane Visite, aber dieses Jahr fahren wir wieder mit 19 Leute, Freunde, Nachbarn nach Schottland. Und ich hoffe wirklich, dass da nichts, ja, keine Barriere in unserem Wege sind. Bis jetzt konnte ich immer mit meinem Passbild in Holland zum Beispiel oder in den Niederlanden durch den Flughafen einfach durchmarschieren, weil das ist automatisiert. Aber das ist nur in die EU-Kanal. Und wenn ich kein EU-Bürger bin, dann das Gleiche wie meine Kollege hier. Es ist unglücklich, wird sehr unglücklich sein. Ganz besonders, weil die Flüge sind immer so knapp gemessen.
Mhm. Herr Kuhmann, von der IHK, wir haben die ganze Zeit diskutiert, welche Nachteile der Brexit hat, welche Schwierigkeiten es gibt. Jetzt könnte man natürlich zynisch auch noch fragen, hat ja auch Vorteile. Ich kann wieder zollfrei einkaufen, Butterfahrten könnte ich wiederbeleben auf der Nordsee. Ist doch auch eine Chance.
Ja, da muss man nur aufpassen, dass man nicht zum Zyniker wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir mehr Nachfrage nach Lkw-Fahrern haben werden. Ja. Aber das als Vorteil zu verkaufen...
War auch nicht so ernst gemeint.
Ich verstehe das schon. Kommen wir gerne nochmal genau darauf. Die Lkw, die möglicherweise länger im Stau stehen auf dem Weg nach England oder von dort hierher, diese Lkw sind dann nicht mehr verfügbar, auch für Strecken zwischen Hamburg und Lüneburg nicht. Mhm. Und darauf muss man sich zumindest einstellen. Aber wir hatten vorhin die Frage, was passiert persönlich oder im persönlichen Bereich, wenn wir einen harten Brexit bekämen, dann wäre es ja mal ganz spannend zu sehen, was passiert, wenn ich nach England reise. Also ich muss sicher wissen, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Reiseanbieter für mich als Europäer vielleicht nicht mehr so gelten. Ich muss wissen, dass ich meine Kleintiere nicht mehr so einfach mitbringen kann. Ich muss wissen, dass ich vielleicht beim Thema Roaming noch ein bisschen warten muss, weil das noch nicht geregelt ist. Ich muss vielleicht noch mal fragen, ob denn mein Führerschein
überhaupt noch gilt.
Ob der da gilt oder ob ich einen internationalen beantragen muss. Oder viel wichtiger, die europäische Krankenversicherungskarte, mit der ich heute medizinische Leistungen in Anspruch nehmen kann in England, gilt die dann noch? Das wird zurzeit gesprochen auf staatlicher Ebene, aber Klarheit ist da noch nicht.
Als besonders schlimm für die Wirtschaft hat der Präsident des UV Nord, also der Unternehmensverbände, Uli Wachholz, in einem Zeitungsinterview jüngst die Hängepartie beim Brexit bezeichnet. Egal, ob geordnet oder ungeordnet, die Auswirkungen werden unsere Unternehmen deutlich spüren, sagt Wachholz. Ja, und über die Probleme der Wirtschaft haben wir heute ja schon viel gesprochen. Nun ist Schleswig-Holstein aber auch ein Agrarland und der Brexit hat nach Ansicht des Bauernverbandes Schleswig-Holstein auch negative Folgen für die Land- und Agrarwirtschaft im Norden. Weil die Briten beispielsweise mehr Wurst und Milchprodukte essen als wir und als sie selbst produzieren, importieren sie fleißig Fleisch, Korn und Milchprodukte aus Schleswig-Holstein. Deshalb werde der Austritt der Briten aus der EU die Landwirte teuer zu stehen kommen, heißt es beim Bauernverband. Thorsten Philips berichtet.
Mit einer riesigen Melkmaschine erleichtert Hans-Peter Grell seine 550 Kühe. Sein Betrieb liegt in Duvensee im Kreisherzogtum Lauenburg. Die Unsicherheit über einen möglichen ungeregelten Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union besorgt Landwirte wie Grell. Denn bereits als der Brexit im vergangenen Jahr angekündigt wurde, sank der Preis pro Liter Milch sofort um einen Cent.
Für den durchschnittlichen schleswig-holsteinischen Milchviehbetrieb mit 100 Kühen sind 1 Cent 10.000 Euro im Jahr. Bei uns sind es 50.000 Euro im Jahr. Und jetzt die Ankündigung von einem harten Brexit bedeuten 2 Cent. Das sind dann ja schnell 100.000 Euro, die dem Betrieb fehlen.
Das Problem, wenn die Milchpreise durch Zölle und höhere Transportkosten für die Briten steigen, wird weniger exportiert. Grell würde weniger verkaufen. Nicht nur er ist betroffen. Insgesamt hat Schleswig-Holstein bei landwirtschaftlichen Produkten einen Handelsüberschuss von 300 Millionen Euro, erklärt der Generalsekretär des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Stefan Gersteuer.
Für uns ist das Vereinigte Königreich das wichtigste Netto-Agrarexportland. Also sind die Rinderhalter, die Milchviehhalter also betroffen, die Schweinehalter, aber eben auch der Ackerbau. Wenn Großbritannien die Handelsbeziehungen dann stärkt im früheren Commonwealth zu Neuseeland und Australien, befürchten wir, dass wir dann einen Absatzmarkt in Großbritannien verlieren.
Deshalb ist der britische Markt nach Ansicht von Stefan Gersteuer ein sehr wichtiger Exportmarkt.
Da muss man dann sehen, inwieweit man auch mit Agrarpolitik dagegen steuern kann in der EU. Und dann muss sich irgendwann das Angebot an die Nachfrage dann auch wieder anpassen. Aber das ist dann schmerzlich.
An Käseimporten haben die Molkereien einen Anteil von 15%. Das heißt, viel Milch unserer Bauern fließt über den Ärmelkanal nach England. Und wenn der ungeordnete Brexit kommt und anders als beim geordneten Brexit dann die Preise für deutsche Agrarprodukte in England steigen, dann fürchten viele Landwirte, dass sie ihre Milchviehbestände verkleinern müssten, sagt Landwirt Grell.
Wenn wir mit niedrigeren Milchpreisen leben müssen, dann muss auch weniger Geld ausgegeben werden und wir jeden Cent machen wir einmal mehr umdrehen hier.
Egal ob Milch- oder Schweinebauern, die Landwirte im Norden haben Angst, dass einer ihrer besten Kunden von der Stange springt und dann müssen sie sich neue Märkte suchen.
Ja, Thorsten Philips berichtete über die Probleme des Brexit für die Landwirtschaft. Ja, es wurde ja eben da auch angesprochen. Stichwort Märkte. Wenn Märkte wegbrechen, Herr Koopmann von der IHK, wo sind adäquate andere Märkte?
Wir sollten zunächst noch mal festhalten, dass Schleswig-Holstein nicht in besonderer Weise von einem Brexit betroffen wäre. Das trifft alle EU-27. Also es bricht uns nicht automatisch Umsatz weg. Mhm. Unsere relative Wettbewerbsposition bleibt unangetastet. Und noch ein weiteres ist sehr wichtig. Die Produktion in Europa ist sehr arbeitsteilig organisiert. Vielleicht im Bereich Agrar etwas weniger, aber ansonsten sehr heftig. Wir haben das gesehen bei der EU-Finanzkrise im Jahr 2008. Da haben wir 4% weniger Autos weniger verkauft worden. Und der Handel mit Autoteilen, die dann noch Auto werden, ging um fast 20% zurück. Das heißt eben, oder das beweist, dass sehr viel Handel bewegt wird oder sehr viel Ware bewegt wird, bevor überhaupt mal so ein Auto fertig ist. So. Und ich glaube, dass die Wertschöpfungsketten sich verändern werden. Die Umsätze werden von Dellen abgesehen nicht groß in Leidenschaft gezogen werden. Was in Großbritannien produziert wird oder was dort verbraucht wird, das wird auch künftig gebraucht werden. Die Frage ist, bleibt Großbritannien noch der, wenn auch kleine, Industriestandort? Oder gibt es andere Ideen, andere Entwicklungen, die dafür sorgen, dass man möglicherweise Autos auch an anderen Plätzen zusammenbaut? Gerne übrigens auch in Schleswig-Holstein.
Herr Wilby, sind die Schleswig-Holsteiner, sind die Deutschen kreativ genug, um sich irgendwann mal auch tatsächlich neue Märkte zu erschließen? Weil Brexit ist ja nur ein Schritt, es sind ja noch andere Folgen denkbar, also auch mit anderen Staaten. Wie kann der Markt dann noch funktionieren oder wo finde ich neue Märkte?
Ich glaube schon, also wenn ich jetzt an die Wirtschaft in Schleswig-Holstein denke, an die Strukturen, die wir haben, dann haben wir sehr viele Weltmarktführer, die sind meistens in einer Nische, in einem Segment unterwegs, was aber für meine Begriffe eigentlich dafür sorgt, dass wir nicht abhängig sind von einzelnen Staaten. Wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, am Ende, egal was passiert, am Ende wird Großbritannien vermutlich in irgendeiner Form Handelsbeziehungen auch zur EU haben wollen. Und das wird auch irgendwann geregelt. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir dann irgendwann in eine andere Situation kommen. Das Blöde ist, im Moment, gerade jetzt in dieser Zwischenzeit, ist es unklar, was genau passiert. Aber ich bin ganz sicher, dass die Unternehmen in Schleswig-Holstein, die werden so oder so erfolgreich auch in die Zukunft gehen. Ich glaube, es hängt nicht von der Frage Brexit ja oder nein ab.
Ja, das ist ja mal eine positive Aussage. Kommt der harte Brexit, werden aus EU-Bürgern wieder Ausländer aus Drittstaaten. Lediglich bei einem geregelten Brexit können die Folgen für Wirtschaft und Bürger abgemildert werden. Dafür hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach Großbritannien und damit auch die Briten im Norden während einer Übergangsphase weiter wie ein EU-Mitglied behandelt werden. Welche Hilfen das Land darüber hinaus bieten kann, darüber hat mein Kollege im Landeshaus Stefan Böhnke am Rande der Landtagssitzung in dieser Woche mit Europaministerin Sabine Sütterlin-Waag gesprochen.
Frau Sütterlin-Waag, ja, wie ist denn Schleswig-Holstein auf einen geregelten oder ungeregelten harten Brexit vorbereitet?
Ja, so bitter wie das ist, aber wir sind vorbereitet. Wenn es zu einem geregelten Brexit kommt, haben wir das Brexit-Übergangsgesetz hier im Landtag eingebracht. Und das heißt eigentlich, dass es alles so bleibt wie beim Alten sozusagen, nur dass eben das Kommunalwahlrecht entfällt für die Bürger aus Großbritannien. Das ist also für den leider im Moment unwahrscheinlichen Fall des geregelten Brexits. Und für den ungeregelten Brexit haben wir eine Taskforce eingerichtet. Die ist im Wesentlichen im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Aber unser Haus ist auch beteiligt. Wenn es also noch Fragen gibt, die über wirtschaftliche Fragen hinausgehen, werden wir in unserem Haus eine Homepage zur Verfügung stellen, wo man sich dann Rat holen kann.
Was erwarten denn Briten ohne doppelte Staatsbürgerschaft sowohl nach einem geregelten, aber auch nach einem ungeregelten Brexit?
Tja, das ist ja eine gute Frage. Also erstmal ist es so, dass sie beim, was ich eben schon sagte, beim geregelten Brexit, also auf jeden Fall das Kommunalwahlrecht verlieren. Und wenn es zum ungeregelten Brexit kommt, dann werden sie wie Angehörige aus Drittstaaten behandelt.
Welche konkreten Möglichkeiten hat denn das Land, den Briten hier zu helfen?
Also wir haben die Möglichkeit, Fragen zu beantworten, wenn es zum Beispiel um Krankenversicherung geht oder um Rentenversicherung geht. Dafür wollen wir ja diese erwähnte Homepage einrichten, dass wir dafür ganz spezielle Fragen auch Links haben, wo sich die britischen Staatsbürger, an die sie sich wenden können, wenn sie das nicht schon vorher mit ihren Kassen oder wem auch immer geklärt haben.
Ist das nicht absurd, dass im Zweifel Menschen, die seit Jahrzehnten hier im Land leben, in Schleswig-Holstein leben und arbeiten, einen Einbürgerungstest vielleicht sogar machen müssen?
Ja, natürlich ist das absurd, aber da haben wir ja nun leider gar keinen Einfluss drauf. Das ist ja nun leider die Entscheidung der Briten gewesen oder ein Teil der Briten. Das können wir nur mit Bedauern feststellen, dass das so ist.
Und was rät das Land Schleswig-Holstein Bürgern des Landes, die in Großbritannien leben?
Sicherlich müssen wir erstmal abwarten und Tee trinken, was man in England so macht. Nicht? Also erstmal müssen wir ja sowieso abwarten, was bis jetzt, was erstmal passiert. Und es wird sicherlich nicht zu abrupten Lösungen kommen, dass da alle Deutschen das Land verlassen müssen. So weit wird es nicht gehen, aber es wird schon zu Veränderungen kommen. Und wenn wirklich Fragen da sind, dann sollen sich die Bürger an die deutschen Behörden wenden. Insbesondere in Berlin macht man sich ja große Gedanken darüber, wie man auch den deutschen Staatsbürgern in Großbritannien helfen kann.
Wie verfolgen Sie eigentlich als Politikerin so dieses Prozedere in Großbritannien? Werden Sie sicherlich auch eine Meinung zu haben?
Also ich finde es schon erstaunlich, wie die Debatten im britischen Unterhaus stattfinden. Also wenn man dort mal gelegentlich zuhört und manchmal kann man die auch im Originalton hören, das ist schon eine ganz andere Debattenkultur als bei uns. Und ob das dann immer so alles so ganz ernst gemeint ist, hat man ja auch so seine Zweifel oder ob da auch ein bisschen theatralische Aspekte dabei sind. Insgesamt muss ich sagen, nehme ich das alles mit ganz, ganz großem Bedauern zur Kenntnis. Aber ich habe ja auch hier im Landtag immer wieder gesagt, wir müssen es auch als Chance ansehen, weil die Briten natürlich auch nicht immer die waren, die die Europäische Union so richtig positiv vorangetrieben haben. Vielleicht gibt es nachher dann doch noch Aspekte, wo wir sagen, na gut, jedes Übel hat dann auch noch irgendwo eine ganz, ganz kleine positive Seite vielleicht.
Ja, und mit Schleswig-Holsteins Europaministerin Sütterlin-Waag sprach mein Kollege Stefan Bühnke. Herr Wilby, Frau Sütterlin-Waag sagte gerade, man wüsste nicht, ob die Debatten im Unterhaus so ernst gemeint oder nicht zu theatralisch sind. Sind die jetzt ernst oder ist das eine Show?
Ich glaube, in der Politik ist immer ein bisschen Show dabei. Das ist genau das, was das Ganze so schwierig macht, eigentlich zu durchschauen, wofür die Leute tatsächlich im Moment auch kämpfen und einstehen. Ich glaube, da ist eine ganze Menge auch Taktik auch dabei. Das sieht man auf jeden Fall bei Frau May. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht viel besser. Ich glaube, wir wollen im Moment die Karten nicht auf den Tisch legen. Das finde ich auch so bedauerlich, weil es ist tatsächlich nicht erkennbar, in welche Richtung das jetzt laufen soll. Und ich finde gerade, das ist verantwortungslos. Denn ich weiß aus Diskussion mit meiner Familie, die noch in England auch lebt, was das Ganze auch mit den Menschen auch nach 3 Jahren auch macht. Also es ist eine unglaubliche Belastung für die Menschen, die dort auch leben und wirklich auch EU-Mitglieder bleiben wollen. Die verstehen das gar nicht mehr. Aber ich glaube, es ist so weit gekommen inzwischen, dass die alle so die Schnauze voll haben. Sie wollen einfach, dass dieser Prozess jetzt irgendwie zu Ende geht. Und das finde ich so bedauerlich, weil das ist natürlich genau das Risiko, dass man dann wirklich einen kurzen Prozess macht und am Ende hat man ein Ergebnis, was man vielleicht auch gar nicht haben wollte. Insofern finde ich, das ist eine sehr, sehr belastende Situation und ich kann jedenfalls über die Debatten nicht lachen.
Können Sie noch lachen, Herr McNabb, über die Debatten?
Ich finde die Debattenkultur eigentlich gar nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall interessanter, wenn die beiden Parteien quasi gegenüber sitzen wie Tiere, quasi 2 Meter auseinander und bellen einander an. Ich finde das auf jeden Fall interessanter, als wenn ein Mensch mit seinen Papieren irgendwie oben
geht.
Da
vorne geht wie im Bundestag, vorne genau. Halb wie ein Haus redet, ja.
Was ich aber nicht verstehe, ist, dass hier, ich höre sehr wenig Kritik über Europa, über EU. Und das fehlt mich total, diese Kritik. Ich meine, in manchen Aspekten hat Europa viel zu lernen. Die haben so viel Gesetze und so viel verschiedene Sprachen und alles möglich. Zum Beispiel, Deutschland hat so viel Gesetze, das hat genug Gesetz eigentlich. Es braucht nicht so eine Riesenkruste vom Gesetz obendrauf. Daher bin ich für ein ökonomisches Zusammentun, aber nicht diese gesamte Detail, diese Hunderte und Tausende.
Also der Brexit auch mal als Chance nochmal auch das zu überarbeiten und zu überdenken, was da passiert.
Und da komme ich wieder auf Großbritannien in die Europa. Großbritannien in Europa ist für mich viel wichtiger als außerhalb Europa. In Europa können die Europa reformieren. Wenn die draußen sind, dann ist es vorbei. Die können nichts machen.
Noch eine ganz andere Frage von Sütterlin-Waag hat auch angesprochen, Herr Koopmann von der IHK hat angesprochen, das Land hat auch mit Ihnen eine Taskforce eingerichtet, die ist angedockt ans Wirtschaftsministerium und sie redet von einer Internetseite mit Tipps und Links. Wirkt das nicht ein bisschen hilflos?
Ich bewerte das nicht als die alleinige Antwort auf die Frage, was die Landesregierung tut in Sachen Brexit. Tatsächlich gibt es diese Linksammlung, die ist seit Mitte letzter Woche geschaltet. Und da sind keine Informationen bewertet, sondern das sind die Original-Links auch zur Kommission. Das macht schon Sinn, dass wir an dieser Stelle nicht für Konfusion sorgen. Und Aufgabe der Taskforce ist es jetzt, das teilweise auch zu übersetzen. Mhm. Und das gelingt uns im Verbund deutlich besser, als blieben wir allein.
Herr Wilby, nochmal zurück auch eben zu der Argumentation von Herrn McNabb. Der sagt auch, also eigentlich müsste man das auch noch als Chance sehen, dass Probleme in Europa besser benannt werden. Welche Probleme müssen aus Ihrer Sicht denn da noch angegangen werden? Also Entbürokratisierung habe ich eben so verstanden, dann dieses übermäßige Gesetzes, diese Gesetzeswut. Sehen Sie da noch andere Punkte?
Also ich stimme dem Herrn McNabb zu, dass eine EU mit Großbritannien, dass das der bessere Weg. Ich glaube, dass die Briten durchaus einen positiven Einfluss auch nehmen könnten auf die künftige Entwicklung, weil ich glaube tatsächlich, dass wir uns um die großen Themen stärker kümmern müssen. Ich glaube, dass Europa insgesamt muss in dem ganzen Weltgeschehen sich jetzt ganz neu behaupten. Und deswegen verliert man sich tatsächlich ein bisschen im Klein-Klein. Ich würde mir wünschen, man würde sich stärker auf die strategischen Themen auch unsere Zeit auch fokussieren. Ich glaube, da könnten tatsächlich auch die Briten auch wirklich eine sehr hilfreiche Rolle auch spielen. Ich glaube, dass ein Europa mit Großbritannien ist deutlich Stärke in der Welt auch positioniert als ohne. Insofern, aber ich gebe dem Herrn McNabb auch recht. Europa hat sich ein bisschen mit sich selbst arg viel beschäftigt, auch gerade in Brüssel. Und ich glaube, wir haben ein bisschen so den Blick fürs Wesentliche verloren in den letzten Jahren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da eine Diskussion auch jetzt, gerade vielleicht durch den Brexit, eine neue Diskussion führen, wofür eigentlich Europa in Zukunft auch stehen sollte.
Also ein bisschen Selbstkritik. Ja. Herr McNabb.
Ich möchte nur ein Beispiel nennen. 10.000 Angestellte gehen von Brüssel nach Straßburg eine Woche jeden Monat, um die gleiche Arbeit zu tun, als die in Brüssel tun. Das kostet Millionen.
Dieser Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg.
Ja. Nur um Frankreich zu beruhigen.
Ja, so ist das ja historisch auch gewachsen, dass Straßburg ja erst als Sitz gewählt wurde wegen der Franzosen. Herr Koopmann, Sie wollten auch noch was dazu sagen.
Ja, ich wollte noch mal sagen, wer uns da verlässt mit Großbritannien. Großbritannien war ja in den beiden letzten Jahren der zweitstärkste Nettozahler der Europäischen Union hinter Deutschland. Die Wirtschaftskraft Großbritanniens waren 2017 und 18 so stark wie die der 18 oder 19 kleineren EU-Mitglieder. Und wir brauchen heute eine stärkere Europäische Union mehr denn je. Wir haben große Herausforderungen, wenn wir uns das Thema Seidenstraße China ansehen, wenn wir gucken, wie auf amerikanischer Seite versucht wird, die Welthandelsorganisation zu erodieren, dann braucht es dafür starke europäische Antworten. Und in der Vergangenheit war es doch häufig so, dass die Briten vorangegangen sind, wenn es darum ging, den Handel mit Ländern zu erleichtern. Und die Briten fehlen uns jetzt. Die fehlen uns auch in der Arithmetik. Wir brauchen immer eine gewisse Anzahl von Ländern, die für eine qualifizierte Mehrheit sorgen, und gleichzeitig muss ein gewisser Bevölkerungsanteil erreicht werden. Bislang haben wir in einem Pool mit den Briten uns bewegt. Da sind die Briten raus, aber wir haben immer noch die alte Abstimmungsregel. Da ist also ganz schnell Handlungsbedarf zu erfüllen.
Sie nicken, Herr Wilby.
Ja, ich weiß genau, worauf der Kollege auch hinaus will. Also die Mehrheiten innerhalb der EU verschieben sich auch gerade gravierend durch den Austritt der Briten. Und das wird dazu führen, dass in der EU eine ganz andere Richtung möglicherweise eingeschlagen wird. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, bisher hatten wir einen, ich sag mal so, einen Nordblock und einen Südblock. Und durch die Parität hatte man dafür gesorgt, zumindest, dass es nicht gegen die Interessen auch der nordeuropäischen Staaten auch entschieden werden konnte. Und ich glaube, das ist genau das, was sich gerade verschoben hat. Und das muss natürlich neu bedacht werden, weil sonst wird man eine Entwicklung erleben in den nächsten Jahren, was zumindest nicht im Interesse von Deutschland ist, vermutlich.
Ja, also der Brexit auch als Chance für die EU, sich mal zu reformieren. Ja, Am kommenden Dienstag wird auch wieder was abgestimmt, nämlich in London. Da geht die unendliche Geschichte des Brexit im Parlament weiter. Die britische Regierung hat den kommenden Dienstag als Termin für die zweite Abstimmung im Unterhaus über das ausgehandelte Brexit-Abkommen bestätigt. Falls der Vertrag erneut abgelehnt wird, will Premierministerin Theresa May noch in derselben Woche darüber abstimmen lassen, ob das Land ohne Abkommen aus der EU ausscheidet oder der Brexit verschoben werden soll. Ja, Frage an meine Studiengäste. Herr Wilby, rechnen Sie nicht noch mit einem geregelten Brexit in letzter Minute?
Ich rechne sogar vielleicht am Ende mit gar keinem Brexit. Aber das ist die Frage, wie viel davon ist Wunschdenken und wie viel ist wirklich rational. Aber ich würde mir sehr wünschen, weil aus den ganzen wirtschaftlichen Daten, aus allem, was wir wissen, profitiert Großbritannien in keinem Fall. Im Gegenteil, in jedem Fall, egal wie er ausfällt, ob hart oder weich, Großbritannien wird unter den Folgen zu leiden haben. Und deswegen hoffe ich, dass die am Ende zur Raison kommen und irgendwie einen Weg finden, vielleicht eine zweite Abstimmung anzusetzen, mit der Chance, vielleicht auch beim nächsten Mal auch etwas klüger zu entscheiden.
Herr McNabb, wie sehen Sie das? Wie geht das für Sie auch persönlich jetzt weiter?
Persönlich, ich würde nur sehr, sehr enttäuscht, wenn es nicht ein Bleib in die EU gibt. Ich bin immer noch zuversichtlich, aber persönlich, ich sehe kaum einen Unterschied. Meine Firma läuft, mein Firmenbasis läuft, ich werde wohnen bleiben hier, ich habe meine Familie in Schottland, ich kann die bestimmt noch besuchen und ich sehe eigentlich keinen Unterschied.
Also erstmal holen Sie sich jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn der Brexit da ist und dann...
Die Antwort habe ich schon gestellt, ja.
Sehr schön. Herr Koopmann von der IHK, glauben Sie, dass mittelfristig die Briten, selbst wenn sie jetzt aussteigen, wieder in die EU reinkommen wollen?
Diesen Prozess sehe ich überhaupt nicht. Tatsächlich hoffe ich sehr, dass am Dienstag Entscheidungen in eine Richtung gefällt werden, die am Ende zu einem neuen Referendum führen. Wir haben ja einen Bericht aus Brüssel gehört heute. Man vergisst ja, dass im Jahr 1975 die Briten ja schon mal abgestimmt haben darüber, ob sie weiter Mitglied sein wollen in den europäischen Gemeinschaften. Das heißt, man kann durchaus nochmal abstimmen. Ich bin aber nicht sicher, ob das politisch durchsetzbar ist. Fakt ist, dass die Brexiteers offensichtlich an Kampfeslust verloren haben. Und relevant ist auch für die Frage, was wird im Unterhaus passieren, wie weit sich die Labour-Abgeordneten einfangen lassen durch die Aussage von Frau May, dass sie jetzt in den Regionen, in denen Labour Abgeordnete stellt, dass sie dort bis zu 1,8 Milliarden Pfund investieren möchte. Mal gucken, ob der ein oder andere unruhig wird. Und deswegen ist der Wahlausgang sehr schwer vorherzusagen.
Also die Unruhe und die Unsicherheit bleibt. Ja, und das war dann unsere heutige Zur-Sache-Sendung zum Thema Keine Angst vor dem Brexit. Welche Auswirkungen hat der EU-Austritt der Briten für Schleswig-Holstein? Vielen Dank an meine Studiogäste Werner Koopmann von der IHK, an Matthew Wilby von der Provinzial Nordwest und an den noch Bürgermeister der Gemeinde Brunsmark, Ian McNabb. Wenn Sie noch einmal die Sendung nachhören wollen, dann können Sie sich auf ndr.de/sh den Podcast herunterladen. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Sonntagabend und Dennis Brandau. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Michael Frömter.